Wir lesen weiter in der Geschichte der Berufung Moses, 2. Mose 3. Uns interessiert ja, wie macht Gott das, wenn er solche Leute in Dienst nimmt? Ich habe den Eindruck gehabt, auch aus manchen Gesprächen mit Ihnen, dass Sie das auch sehr bewegt. Durch wie viel Not der Mose hindurchging. Wie angefochten sein Leben war. Nun 2. Mose 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und Mose sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Heviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. Liebe Freunde, heutzutage werden die Menschen immer mehr, die am Leben verzagen. Ich treffe dauernd Menschen, die bitter erzählen und sagen, ich sehe in meinem Leben keinen Sinn mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich noch da bin. Nicht bloß alte Menschen oder leidende junge Leute. Sagen mir, ist alles rätselhaft. Ich fange mit meinem Leben nichts mehr an. Da gibt es ja immer handfeste Gründe, die wir aufspüren können. Wir erleben das nach einem schweren Todesfall, dass Menschen sagen, was soll ich noch? Wir kennen das, wenn wir diese unheimlichen Krankheiten sehen, dann verstehen wir, dass Menschen sagen, was soll ich noch, wenn ich mit der Krankheit leben muss? Aber da gibt es ja noch viele Dinge, die Menschen tückisch und bösartig einem zufügen. Man sagt, ich halte das nicht mehr aus, dieses Leben mit all dem Schweren, das mir zugefügt wird. Auch heute in unserem wirtschaftlichen Wohlstand gibt es ja eine ganze Menge Unternehmer und mutige Leute, die Misserfolg hatten, denen das Geschäft zusammengebrochen ist. Die sagen, was soll ich noch? Unter diesen Krisen merkt man auf einmal, da bleibt nur noch ein kleiner Rest übrig, das bin ich. Wer bin ich eigentlich? Ein kümmerliches Menschlein. Was soll ich noch? Ich. Wir merken, wenn wir also fröhlich gearbeitet haben, voll Wagemut, wenn wir voller Energie und Tatkraft waren, das war eigentlich gar nicht unser Ich. Wir hatten Menschen um uns her, die uns bestätigten, die uns Mut gaben. Wir hatten Erfolg im Geschäft, das hat uns wieder stimuliert. Unsere Persönlichkeit, die lebt von den Beziehungen, die man nach allen Seiten hat. Mich wundert es nicht, dass heute da so oft besprochen wird, wie man eigentlich neues Selbstvertrauen bekommt. In der Krise, wenn die äußeren Beziehungen abgeschnitten sind, wenn wir ganz allein sind, mit uns selbst, da hat man oft kein Zutrauen mehr zu sich. Und das liegt nicht bloß dran, weil
so wie bei mir, mir meine Nase nicht gefällt, die ist ein bisschen groß geraten. Aber es gibt ja so Dinge, die wir dann an körperlichen Mängeln sehen, da haben wir unsere Komplexe, das ist ja gar nicht. Sondern oft sind es ja Selbstvorwürfe. Wir haben so viel falsch gemacht. Und ich bin so froh, dass wir hier heute die Geschichte von Mose haben. Wie er als Ziegenhüter durch die Wüste Midians geht, das bleibt heute jungen Menschen nicht einmal mehr zum Ausstieg. In der Landwirtschaft gibt es keine freien Arbeitsplätze mehr, im Gegenteil. Wo soll man eigentlich hin? Was soll man mit seinem Leben noch tun, wenn man keine Selbstbestätigung mehr hat? Und Mose weiß, ich habe das falsch gemacht. Ich mit meiner aufbrausenden Art, warum bin ich so? Ich habe mir meine Wege selber verbaut. Und wenn wir so oft fragen, wie kann ich mich selber annehmen? Ich weiß gar nicht, ob wir da vor den Spiegel hinstehen sollen und uns dauernd sagen, ich bin doch gut und du bist besser als alle anderen und du bist so lieb. Ach, wie bin ich lieb und schön. Das Entscheidende war doch, dass diesem Menschen mit seinen Selbstzweifeln, mit seiner Ratlosigkeit, diesem Mose, Gott begegnet. Gott greift ein. Und ich will das heute allen sagen, die an sich selber zweifeln, die keinen Mut mehr haben. Sie sagen, was soll ich mit meinem Leben? Halten Sie sich nicht auf mit vordergründigem Trost. Gott greift ein und ruft diesen Mose. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Gott greift ein. Warum? Hat Mose gebetet? Hat Mose Gott gesucht? Steht kein Wort davon da. Ich weiß auch nicht, ob wir das dann einfach einfügen dürfen, wenn es nicht da steht. Wir beobachten an vielen Stellen der Bibel, dass Gott in seiner großen Souveränität einfach auf Menschen zugeht und sie sucht. Und ich bin überzeugt, dass bei Ihnen allen Gott auch den ersten Schritt gemacht hat. Nicht, weil wir ihn mehr gesucht haben als andere, sondern das ist ein Geheimnis, dass Gott in seiner überwältigenden Liebe mir nachlief, mich suchte, mich gerufen hat. Warum will Gott denn den Mose? Will Gott seine Begabung haben? Das ist ja Ihr Missverständnis, dass Sie dauernd bei den biblischen Geschichten bringen. Und sie vergessen so schnell, dass ja Mose einen Sprachfehler hat und Gott hat ihn ausgerechnet zum Verkündigungsamt berufen. So kann er doch nicht vor den König hintreten. Und Gott sucht Behinderte zu seinem Dienst. Menschen, die in engen Grenzen leben, die nicht über die Fähigkeiten verfügen, die man normalerweise erwarten würde für dieses Amt. Sind nicht die Gaben des Mose. Machen Sie bitte auch keinen edlen Charakter aus ihm, sagen, der hat eben so ein feines Herz gehabt. Woher wissen Sie denn das? Wenn er so leicht einen Menschen töten kann, würde ich das ihm nicht unterstellen. Gott hat ihn gerufen, weil er am Ende war. Er war ein Gescheiterter. Ein leerer Mensch ohne Ziel und ohne Hoffnung. Ja, ist das ein Grund, dass Gott einem besonders nahe ist? Ja, das ist der Grund. Gott ist nicht in den Palästen, sondern Gott ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und wenn heute Morgen hier Leute sind, die gedrückt und beladen und schwermütig und leiden sind, dann sollen sie das wissen. Gott ist ihnen ganz besonders nahe. Es war nicht nur bei Mose so. Sondern wo Jesus durch diese Welt ging, war es nicht anders. Er hat die gesucht, die im Elend waren. Damals gab es in Ägypten großartige Tempelanlagen. Dort wurden Gottesdienste zelebriert und Priester sangen ihre Lieder. Gott war nicht dort. Gott war draußen in der flimmernden Hitze der Wüste Midians und suchte einen Mose, der nicht mehr wusste, wozu er lebte, was der Sinn seines Lebens war. Und ich wollte es Ihnen heute Morgen ganz drastisch einmal zeigen, wenn wir in dieser Leere stehen und sagen, ich kann nichts mehr und ich weiß nicht mehr weiter, dann sind wir besonders vorbereitet, um den Ruf Gottes zu hören. Mose, ich will in dein Leben treten. Beobachten Sie mal jetzt, wenn die großen Hochhäuser gebaut werden, wie tief dann die Bagger in den Boden hinuntergehen und die Fundamente ausheben. Die brauchen einen soliden Baugrund. Das muss halten, das kann nicht im Schlamm sein. Und das darf nicht auf wackeligem Boden sein. Die suchen Felsengrund, damit das hält und steht. Und wenn Gott anfängt, Menschen zu berufen zum Bau seines Reiches und zum Treiben seiner Heilsgeschichte, dann braucht er ein Fundament, das trägt. Sie meinen immer, vielleicht sei doch unser frommes Herz dafür gut genug oder ihre Entschlussfreude oder ihre Tatkraft. Nein, nein. Das ist Schlamm, das ist wackeliger Boden, den kann Gott nicht brauchen. Darum setzt Gott immer ein, bei uns allen, an dem totalen Nullpunkt, wo wir erst begreifen, dass es allein die göttliche Gnade macht. Und es ist ja interessant, dass auch in unserem Christenleben wir nur solche Fortschritte machen, dass wir immer weiter merken, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Wir werden scheitern mit unseren gut gemeinten Aktionen. Wir meinen, du bist doch vielleicht jetzt so weit, dass du Gott das beweisen kannst, wie treu du ihm dienst. Und dann erleben wir Niederlage um Niederlage. Wir erleben, wie unrein unsere Gedanken sind, wie unvollkommen unser Wesen. Und das, was mich bis zur Sterbestunde trägt, ist, Gott ruft mich. Der hat die Verantwortung dafür, dass er mich in Dienst genommen hat. Und es ist seine Gnade, die mir vergeben hat und mir laufend vergibt. In unseren Tagen gibt es wieder ein so triumphales Christentum. Da wird viel von Fortschritten und Siegen erzählt. Mein Fortschritt ist, dass ich immer mehr erkenne, dass ich nichts bin und er alles ist. Und Gott kann erst anfangen, mit uns zu arbeiten, wenn man das merkt. Darum ist er besonders nahe denen, die gescheitert sind und die nichts mehr bringen können. Einen Mose in der Wüste holt er erst dort, wo er seine alte, große Familientradition aus dem Hause Pharaos abgestreift hat, wo es nicht mehr um akademische Vorbildung geht, sondern wo nur noch eins ist, Gott will in dein Leben. Das ist das Fundament, das ihn trägt. Und diese Null-Mose wird brauchbarer Zeuge Gottes. Das müssen wir heute Morgen erkennen. Das ist das Geheimnis Moses und seines ganzen Dienstes. Gott greift ein in ein Leben. Wie oft haben Sie das schon gehört? Wie oft wurde Ihnen das verkündigt, wenn wir vom Kreuz Jesu redeten, dass wir alle sündige Menschen sind und nur von der Vergebung Jesu leben? Wann verstehen Sie es einmal und sagen, das ist der Stolz meines Lebens, dass ich als Gescheiterter Gnade Gottes fassen darf und dass die Gnade Jesu mich trägt und dass seine Gnade in schwachen Menschen wirksam ist, in einem schwachen Leib zur Vollendung kommt und in einem zerbrechenden Körper getragen wird. Bis zur Todesstunde ist das die Basis, auf der ich stehe, auf der die Basis, die ich habe, die mich hält. Der Herr ist da, der mich ruft. Im Nu ist alles verändert, mein zweiter Punkt. Im Nu ist alles verändert. Was denn? Gar nichts ist verändert. Äußerlich. Wir sind heute immer so fixiert auf das Äußerliche und sagen, was ist denn verändert? Die Wüste ist da, der trockene Boden. Was ist denn neu geworden mit der Befreiung Israels? Was hat sich denn real in der Gesellschaft verändert? Gar nichts, sagen wir. Und das Größte geschieht, wenn ein einzelner Mensch sich Gott übereignet und ihm gehorsam wird. Und aus dieser Überschreibung eines Menschen an Gott geschieht später so viel Großes. Das können wir ja durch die Mosebücher hin verfolgen. Wenn heute hier im Gottesdienst da irgendwo nur einer sitzt, der sagt, ich möchte heute mich Gott verschreiben und sagen, hier bin ich und Herr, du sollst in meinem Leben der Herr sein. Was kann Gott da alles tun? Ist jemand in Christus, dann ist doch eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Nur durch die eine Glaubensbeziehung Sie werden erleben, dass in unserer eigenen evangelischen Kirche das heute schon mit Gespött belegt wird. Was tust du denn an Weltveränderungen und an Taten, die man sehen kann? Die größte Tat ist, wenn ein Mensch, ein leerer, gescheiterter Mensch zurückkommt und Gott ein neues Werkzeug hat, durch das er wirken kann. Der mächtige Gott schert sich nicht um unser Unvermögen. Er hat Kraft genug. Oft habe ich Sorge, dass viele von uns die Botschaft nicht hören können, weil sie so sehr erfüllt sind mit ihrem Schmerz. Und sie reden immer wieder von ihren Minderwertigkeitskomplexen und sagen, aber ich bin doch so wenig und ich kann so wenig und ich habe kein Zutrauen zu mir. Manchmal wollte ich sie schütteln und sagen, verstehen Sie es nicht, dass Gott es uns nimmer drastischer sagen kann, wenn Sie es jetzt nicht annehmen, verlieren Sie es. Sie müssen es heute nehmen. Das ist Ihnen angeboten. Was hat denn Mose getan, als er sah, dass dieser Dornbusch brannte? Er ging drauf zu, neugierig, suchend, fragend. So müssen Sie es machen. Sie haben sicher noch keine Klarheit, dann gehen Sie drauf zu, suchend, fragend. Aber nicht, wie man auf ein Objekt zugeht, das man abklopfen kann und das man untersuchen und zersägen kann. Sondern gehen Sie zu, wie man auf einen Schatz zugeht, den man lieb hat. Auf eine Person, zu der man ein persönliches Verhältnis hat. Gott möchte Ihnen begegnen, durch sein Wort mit Ihnen reden, in der Stille der Nacht, durch sein Wort in der Bibel. Über der Not Ihres Lebens dürfen Sie sich austauschen und Sie dürfen ihn immer näher erkennen, wie er zu Ihnen durch sein Wort redet. Und Mose zeigt das so beispielhaft, wie Gott für uns die Autorität ist. Hier bin ich. Gehorsam ist gefragt. Und unsere Suche nach Gott ist oft gescheitert, weil wir Herren Gottes sein wollten, Gott in unser Bild zurechtzwängen. Und wir haben nichts gefunden als nur unsere Gottesbilder. Ich will hören, wo Gottes Stimme in seinem Wort erklingt und will still sein. Und dass das alles passiert, nicht in den Tempeln und Kathedralen und Domen, sondern wo? Am Arbeitsplatz, da wo Mose seine Ziegen hütete, mehr war es wahrscheinlich gar nicht. Gott will ihnen am Arbeitsplatz begegnen, in den Schwierigkeiten ihres Lebens, in der flimmernden Sonnenhitze und redet und plötzlich wird es ihnen klar, was Gott von ihnen will. Das sind gar keine heiligen Orte. Man weiß ja bis heute noch nicht einmal genau, ob das der Dschebel Musa war, dieser Berg Sinai, den man dann immer wieder erwähnt. Die Gelehrten streiten sich ja darüber, ob es wirklich der Berg war, weil es Gott ja nicht um den Platz geht. Das ist nicht heiliges Land, sondern das ist heiliges Land, wo Gott dir im Leben begegnet und dir sein Wort verkündigen lässt. Wir kennen doch die Plätze, wo uns Gottes Wort lieb wurde. Der Hauskreis. Das Gespräch mit einem Christen, der uns Jesus lieb gemacht hat. Vielleicht saßen wir im Auto neben ihm. Und da war es passiert, da war heiliges Land. Wir vergessen auch nicht, wie Dr. Hans-Jörg Bräumer in der Hofacker Konferenz der Liederhalle uns ja wieder das erklärt hat, was er so gern aus dem Hebräischen darlegt, dass der Mose nicht seine Schuhe ausziehen muss, weil das ein geweihter Boden ist. Das geht schon aus dem hebräischen Text hervor, aber das ist jetzt ein bisschen viel, wenn man das so jetzt nochmal erklären würde, sondern das sehen Sie aus dem Büchlein Rut, dass damals beim Vertragsabschluss in Israel der Schuh ausgezogen wurde. Das war ein Zeichen des gültigen Vertrags. Und Hans-Jörg Bräumer hat uns dort so eindrücklich erklärt, was Mose versteht. Wenn Gott ruft, dann ist dies eine Bindung, ein Rechtsakt. Ich muss mich ihm verschreiben und dann gilt das. Das bleibt nicht unverbindlich zwischen Ihnen und Gott. Er will in Ihrem Leben Herr sein. Jetzt sagen Sie ja, öffnen Sie ihm Ihr leeres Leben in der Krise und freuen Sie sich, dass Gott Sie braucht. Und da geht es nicht um Gefühle und um Dinge, die man fassen kann, sondern ich höre es, er ruft mich. So wie es dann wieder im Neuen Testament heißt, dann ist Christus in mir. Und sein Geist wohnt in mir, er will mich erfüllen mit seiner Gegenwart. Es ist alles neu, es ist alles verändert. Und da ist Großes geschehen, wenn Menschen hier in dieser Welt von Gott gebraucht werden als Werkzeuge, um ihm zu dienen. Und was ist das Geheimnis unseres Lebens, wenn wir etwas tun wollen. Alte Menschen, kranke Menschen, leidende Menschen, alle erleben das Wunder. Christus wohnt in mir, er gebraucht mich, er wirkt in mir und wird etwas aus meinem Leben tun zu seiner Ehre. Und ich darf ihm gehorsam sein und mich von ihm senden lassen. Noch mein letztes, dem größten König eigen. Mose war ja sehr bewegt von dem großen Unrecht damals, er war sensibel. Man hat versucht, Israel zu befreien und er hat deshalb rasch Taten getan und wollte an diesen Befreiungsaktionen teilnehmen. Und jetzt erklärt ihm Gott, du Mose, ich will das tun. Ist das nicht oft so, dass wir wie verzweifelt kämpfen und sagen, ich bin ganz allein und ich stehe einer übermächtigen Schwierigkeit gegenüber und das schaffe ich mit meiner kleinen Kraft gar nicht? Hör doch hin, was Gott will. Und erst in dem Augenblick, wo das Gottes Plan ist und er sich von Gott senden lässt, da darf er Befreier sein. Was wir in eigener Kraft, auch wenn es noch so gut gemeint ist, vollbringen wollen, führt zu keinem Ziel. Wir können nicht eine Versuchung überwinden, nicht einmal den Tücken des Teufels entgegentreten. Wir können das nur, wenn Gott uns sendet. Dann ruft Gott den Mose und sagt, ich will, ich mach die Türen auf, lass dich von mir senden. Und dann hat er Vollmacht, auch wirklich das zu vollbringen. Das Geheimnis der Stärke Moses ist nicht in seiner Person begründet, nicht in irgendeiner Psyche. Liegt ausschließlich im rufenden und sendenden Gott. Und wenn Sie so wollen, es ist das Geheimnis eines Apostels, eines Gesandten. Das ist das griechische Fremdwort. Der hingeht und vor Pharao tritt. Und ein Pharao kann sich weigern und sagen, was will denn der Mose? Dann wird Pharao an dem Wort des Mose scheitern. Es mag so ärmlich aussehen, wenn wir heute Mittag wieder auf der Königsstraße stehen. Vielleicht gehen junge Leute vorbei, die uns auslachen und die pfeifen. Und wir kommen im Namen Jesu, des Herrn der Welt. Und bitten Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir wollen jetzt Monika Gerst aussenden in den Missionsdienst nach Österreich. Was will sie tun? Da kommt eine Frau und die anderen sagen, was will sie denn? Im Namen Gottes. Wenn Gott hinter ihnen steht, das müssen sie wissen. Wo braucht er mich? Nun sagt man bei den Missionaren, sie bräuchten eine klare Berufung. Auch die, die daheim bleiben, brauchen eine klare Berufung. Sie brauchen auch eine klare Berufung, ob sie heiraten sollen oder ledig bleiben sollen. Sie brauchen Gottes Klarheit, was mit ihrem Leben los ist, wo Gott sie haben will, bei der Berufswahl, in den Diensten, wie sie ihr Geld einsetzen. Denn dann allein haben sie Festigkeit und ein Fundament, auf dem sie leben können. Gott ruft uns heute bei unserem Namen und will uns senden. Das ist so groß, dass Gott heute Geschichte machen will, durch uns hindurch. Amen.